Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur. Wie kommt man auf die verrückte Idee, ein Gewächshaus auf ein Dach zu bauen, darin Fische zu züchten, Gemüse anzubauen und dafür auch noch das gesamte Grauwasser, also das quasi benutzte Wasser aus dem Haus zu benutzen? Moin und herzlich willkommen zu dieser Episode von Wasserkünste. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute geht es Heute geht es um meine Frau, die ihre Wurzeln in Berlin hat, die einen Ausflug nach Schweden machte, dort von einem Projekt so inspiriert war, dass sie gesagt hat, das möchte ich zu Hause auch machen, daraus eine Promotion entwickelt hat und dann ein Planungsbüro mit einer Kollegin gegründet hat, bei der sich alles um regenerative Landschaften dreht. Was das ist, das klären wir im heutigen Gespräch mit Dr. Grit Bürgo. Ich freue mich drauf.
Was wäre, wenn Häuser gar kein Abwasser mehr produzieren, sondern frisches Wasser und frische Nahrung? Aber auf der anderen Seite ist es schon richtig, dass es auch natürlich Konflikte gibt. Und das sieht man in der Berliner Stadtentwicklung ganz gut. Es ist ja nicht so, dass alle Leute gegen Klimaschutz sind. Ja? Ich glaube, das ist, wenn man zeigt, was ist eigentlich, wie kann Klima machen aussehen, ja, im positiven Sinne. Es gibt ja in Berlin auch eine Initiative, Fritzsche Straße heißt die, aus Charlottenburg. Die hat es geschafft, diese Gehwegregentonnen bekannt zu machen.
Moin, Grit Bürgo. Ich freue mich riesig, dass du Gast in meinem Podcast bist. Und wir hatten gerade schon so ein kleines Warm-up und das macht so viel Spaß, mit dir zu sprechen. Und ich freue mich mega auf dieses Gespräch. Wie geht's dir?
Erstmal auch moin zurück, lieber Jörg. Ich freue mich sehr, dass wir heute irgendwie uns tatsächlich richtig kennenlernen, im Sinne von wir haben Zeit, wir nehmen uns Zeit, um uns auszutauschen. Mir geht's gut. Ich sitze hier im Homeoffice in Berlin, gucke auf den Kreuzgraben. Der Schnee ist jetzt schon fast weggetaut. Wir hatten ja lange hier Eis und Glätte in Berlin. Und ja, das sieht sehr landschaftlich aus vor meiner Nase.
Sehr schön. Also wir haben ja das Jahr 2026 und wir hatten Winter. Es ist unglaublich.
Genau. Man kann sich mal freuen. Ein echter Winter.
Das ist schon sehr spaßig. Also ein bisschen hast du erzählt, du sitzt im Homeoffice und für alle, die draußen jetzt zuhören und sich fragen, wer ist denn eigentlich Dr. Grit Bürgo? Mal ein bisschen zu dir. Wer bist du? Was machst du? Und wieso sitzt du in Berlin?
Ja, verrate ich gerne. Also um vielleicht mal damit anzufangen, eigentlich mag ich es gar nicht so, wenn man den Doktortitel so voranstellt. Also ich habe einen Doktortitel, klar, kam ich auch so ein bisschen dahin wie die Jungfrau zum Kind vielleicht, weil ich eigentlich ja vorher tatsächlich eher in der Praxis unterwegs war, also nicht in der reinen Wissenschaft. Aber natürlich ist es schön, auch einen Doktortitel zu haben.
Naja, der ist ja wichtig. Hört sich
immer ganz gut an.
Ja, und der spielt ja auch eine Rolle in
Aber eigentlich bin ich so, ja klar, aber eigentlich bin ich, ja, also ich bin Grit Bürgo, bin Berlinerin, wie man vielleicht auch schon hört, bin in Berlin geboren und bin Stadt- und Landschaftsgestalterin und habe einen großen Faible für Wasser und natürlich Landschaft in der Stadt. Und da mache ich verschiedene Projekte, die tatsächlich sich um Wasserkreisläufe drehen, um Gewächshäuser, um, ja, sage ich mal, neue blaugrüne Infrastrukturen oder auch alte blaugrüne Infrastrukturen wie Auwälder oder Moore. Die sind mir wichtig, dass man ja die auch wieder in der Stadt mehr erleben kann, nicht nur am Stadtrand, sondern vielleicht auch bald mehr auch in innenstädtischen Bereichen, weil sie nämlich tatsächlich ja auch Klimafunktionen übernehmen können, aber gleichzeitig auch Erholungsräume sein können, Orte der Biodiversität. Und man kann Wasser erleben, man kann erleben, wie Landschaft auch Wasser speichert, Stichwort Schwammstadt oder Schwammlandschaft. Und das sind so Projekte, mit denen ich mich beschäftige und die mir am Herzen liegen.
Und das sind ja genau die Themen, mit denen sich auch mein Podcast beschäftigt, also ich, weil es super spannend ist. Also du hast gerade so viele Stichworte genannt, das macht Lust auf ein langes, intensives Gespräch. Das Thema Auen hatte ich jetzt gerade mit Clemens Kunitsch auch. das verlinke ich auch nochmal, super spannend. Vor allem, ich habe noch nie drüber nachgedacht, Aune in der Stadt zu machen. Auch wenn wir jetzt von dem eigentlichen Thema weggehen, aber wie kommt man dazu, Aune in der Stadt bauen zu wollen? Und wie kriegt ihr den Platz überhaupt dazu? Weil für mich sind Aune immer Landschaft.
Genau, also hat es ja auch die erste Assoziation. Na, ich komme jetzt vielleicht auch auf das Thema Aune. Ich habe ja schon gesagt, ich bin Berlinerin, ich bin aber am Stadtrand groß geworden, also in Pankow. Und Pankow ist ja bekannt, dass es ein sehr grüner Stadtbezirk ist. Und hier gibt es tatsächlich auch noch so Au-Landschaften. Hier gibt es auch ehemalige Rieselfelder, die tatsächlich ja in früheren Zeiten wirklich so beides konnten. Einerseits Wasser filtern und andererseits war es ja auch eine Landschaft und die war auch produktiv. Und genau, es gab dann irgendwann Probleme aufgrund der Industrialisierung. Ist ja jedem auch bekannt, dass man dann eben die Produkte, weil dadurch, dass die Abwässer eben mehr belastet waren mit industriellen Stoffen, konnte man eben auch die Landschaftsprodukte nicht mehr so gut verwerten. Aber wie auch immer, heute ist sozusagen diese ehemalige Rieselfeldlandschaft trotzdem noch erlebbar und ist eben auch eine Auenlandschaft, die, wo ich denke, dass man die auch wieder vielleicht qualifizieren könnte, ja. Also tatsächlich im Kontext von neuen Abwassernutzungskonzepten, die natürlich auch dann vielleicht dezentraler organisiert sind, also nicht wie in früheren Zeiten, dass man das ganze Abwasser der Stadt an den Rand der Stadt gepumpt hat, sondern vielleicht gibt es ja dann auch andere Möglichkeiten, wo eben vielleicht auch Wohngebiete umgebaut werden oder neu entstehen, dass man das aber mit Landschaft vernetzt und dann eben auch wieder sowas wie Au-Landschaften regeneriert.
Wie ist man denn mit den Auen umgegangen? Also mit den Berliner Auen nenne ich es jetzt mal in den letzten Jahrhunderten, Jahrzehnten?
Also ich kann ja jetzt nicht für ganz Berlin reden. Also wurde jetzt, wäre vielleicht auch ein bisschen anmaßend, aber ich sag mal so, für das, gerade bei dem Thema Rieselfelder war es ja so, dass es eben wirklich in den, sage ich mal, in den letzten Jahrhundert noch Produktionsorte waren, ja. Also man hat im Endeffekt diese Stadtrandlandschaft ja so genutzt, dass man da eben zum Beispiel auch Fischteiche angelegt hat, dass man sozusagen Wasser gespeichert hat, Nahrungsmittel produziert hat. Gleichzeitig waren diese Teichlandschaften ja verbunden mit so Schilflandschaften. Dadurch wurde das Wasser ja auch gefiltert und gereinigt. Also das war sozusagen Teil der Kulturgeschichte auch von Berlin. Und dann war ja irgendwann das Problem, dass eben diese Landschaft zunehmend ja verunreinigt wurde durch eben diese Industrieabwässer und man gesagt hat, wir können hier nicht weiter produzieren. Wir schließen sozusagen diese Rieselfeldwirtschaft und dann ging es ja später los, dass man eben Klärwerke gebaut hat. Und dann sind aus meiner Sicht diese Auenfunktionen und auch diese eigentlich Schwammwirkung und Filterwirkung, die ja diese Systeme haben, diese Feuchtgebiete, so ein bisschen aus den Augen verloren gegangen. Oder auch aus der Wahrnehmung der Menschen. Und teilweise sind die auch ausgetrocknet. Und es gibt zum Beispiel hier, oder gab es in den 90er Jahren, ich weiß gar nicht, wie da jetzt aktuell der Stand ist, müsste ich mich mal schlau machen, aber es gab in den 90er Jahren große Anstrengungen, hier auch die nördlichen Rieselfelder in der Nähe von Pankow, Pankow-Buch sozusagen, diese Ecke, dass man die reaktiviert, dass man, weil die eben von Austrocknung bedroht waren, dass man, da hat sich auch die Forstwirtschaft dann eingesetzt, gab engagierte Menschen, die dann sozusagen versucht haben oder das auch realisiert haben, dass man eben Klarwasser nutzt, also das Abwasser der Klärwerke, das Klarwasser, dass man das gezielt wieder in diese Flächen leitet, damit die eben nicht austrocknen, sondern eben wieder regenerieren können. Und dafür wurden auch die Teiche dann neu abgedichtet. Das war eine große, sage ich mal, große Landschaftsbaustelle. Und es ist heute eben wirklich ein Naturraum, ein Erholungsraum, der erlebbar ist.
Du hast gerade gesagt, da wurden auch Lebensmittel produziert. War das jetzt eher im landwirtschaftlichen Bereich, also Getreide und ähnliche Geschichten, oder war da auch schon Eiweißproduktion, also im Sinne von Fisch oder ähnlichen
Sachen? Ja, also für die Berliner Rieselfelder waren das ja tatsächlich Fischteiche. Die tatsächlich um die Stadt herum gab es die und eben auch hier im Norden der Stadt. Und man hat eben wirklich Fische produziert. Also, wie gesagt, es ist sozusagen noch die Schwelle Ende 18. Jahrhundert, dann Anfang 19. Jahrhundert bis in die 20er Jahre hinein und später in den 50er Jahren hat man dann so langsam kamen dann die Probleme ins Spiel mit den industriellen Abwässern. Aber ich sag mal, zu dieser Zeit, also in den sehr frühen, sage ich mal, 1900, 120er Jahren, und wurden Nahrungsmittel, also in Form von Fisch produziert.
Ja.
Und gleichzeitig auch Obst. Also es war eben auch kombiniert. Auf den Deichen gab dann eben auch so kleine Deiche. Das waren ja auch die Wege und die Bewirtschaftungswege. Da wurden dann auch Bäume gepflanzt zum Teil oder auch drumherum. Gab es dann so eine Art Streuobstwiesen und richtig eben auch Obstproduktion.
Das klingt nach einem kleinen geschichtlichen Paradies. Und diesen Ausflug, der ist natürlich schön, weil er uns schon auf dem relativ direkten Wege dahin führt, wie so ich überhaupt auf dich gekommen bin, weil deine Promotion, und das sagt ja, der Doktortitel spielt schon eine gewisse Rolle jetzt in dieser Episode, weil über deine Promotion bin ich zu dir gekommen und da hat das Thema Aquakultur ja durchaus auch eine Rolle gespielt. Das ist ein kleiner Spoiler, weil ich drehe noch mal die Schraube ein bisschen zurück. Ich möchte jetzt noch mal flussaufwärts mit dir gehen. Mehr oder weniger, weil du bezeichnest dich selber ja als Wasserfrau. Was steckt da dahinter? Also gibt es eine schöne Erinnerung oder eine schöne Anekdote über deine Erfahrung mit Wasser?
Gute Frage. Also ja, eigentlich schon. Ich glaube, so habe ich das für mich eigentlich jetzt so reflektiert, dass man ja sehr geprägt ist, was man in der Kindheit erlebt, wie man aufwächst. Mhm. Und ich habe ja schon gesagt, ich bin im grünen Pankow groß geworden. War damals in den 70er Jahren natürlich noch, ich sag mal, etwas wilder als heute. Es war nicht so dieses heute ist ja auch ein großer Druck, also Wohnungsbaudruck. Mhm. Hier, ich bin irgendwann hier wieder zurückgezogen. Aber es war irgendwie wirklich, ja, so eine grüne Oase in der Stadt, beziehungsweise am Stadtrand. Und Pankow, der Name sagt schon Panke, da steckt Panke drin und Panke ist einer der Flüsse Berlins. Heute nicht mehr ganz so groß, war früher mal ein sehr großer Fluss, aber vor mehreren tausend Jahren. Aber wie auch immer, es ist trotzdem die Panke ist ein Fluss, die auch Berlin prägt, gerade im Norden. Und ich bin war viel draußen als Kind und habe auch im Schlosspark an der Panke gespielt. Und was mich da geprägt hat, ist, dass ich mich immer schon gewundert habe als Kind, warum riecht denn dieser Fluss? Eigentlich denkt man ja, wenn man draußen ist in der Stadtnatur, alles schön frisch und so weiter und schöne Natur. Und was mich gewundert hat, dass wenn ich im Schlosspark an der Panke gespielt habe, dass der Fluss nach Seife roch. Mhm. Und das fand ich irgendwie komisch. Und dann irgendwann später, leider bin ich dann auch, ja, sage ich mal, leider sage ich jetzt, mit ungefähr acht, neun Jahren sind wir umgezogen und sozusagen war ich nicht mehr im Grün, sondern bin in so eine, ich vergleiche immer, von einer Oase in die Wüste gezogen, in eine Plattenbausiedlung, damals in Ostberlin. Das war ein großer Bruch. Aber was mir sozusagen in der Kindheit bewusst wurde, ist, dass der Fluss ist eben in dem Sinne nicht nur Natur, sondern er ist auch Kultur. Ja, und die urbanen Flüsse oder die städtischen Flussräume werden halt auch geprägt von Einflüssen, die wir vielleicht nicht so toll finden. Und in dem Fall floss eben damals in den 70er Jahren floss da noch relativ viel Abwasser mit in diesen Fluss rein. Und deswegen roch der eben nach Seife. Was ja noch ganz okay ist.
Ja, das stimmt. Ich kann mich daran erinnern, wenn wir im Schrebergarten meiner Großeltern waren, dann konnten wir immer feststellen, was ein paar Kilometer weiter in der Industrieanlage passiert ist, weil der Fluss dann jedes Mal eine unterschiedliche Farbe hatte. Also mal rot, mal grün, mal ähnlich.
Wahnsinn, ja.
Ja, das ist schon spannend, was man da sieht. Nur habe ich in der Vorbereitung auch über ein Projekt in Schweden gelesen, das dich offensichtlich beeindruckt hat. Das Stensund-Projekt. Ist das nur so beiläufig gewesen oder war das tatsächlich etwas, wo du sagst, ja, das war so eine Art Initialzündung auch für mich?
Ja, also das war ein Projekt, was mich tatsächlich total inspiriert hat. Die Stensund Wastewater Aquaculture, also im Endeffekt ein Gewächshaus, was gleichzeitig eine Kläranlage und ein Bildungsort war. Ich sage war, es hat also fast 20 Jahre, also ja 15 Jahre existiert, heute existiert es leider nicht mehr. Das war ja ein Gewächshaus, ein europäisches Pilotprojekt, angebunden an eine Volkshochschule, südlich von Stockholm gelegen, Trosa, das ist ein ganz kleiner Ort. Und da gibt es den, also südlich von Stockholm. Und da gibt es die Volkshochschule Stensund, die ist inmitten der schwedischen Schären gelegen. Und da hat ein Kollege von mir, der leider nicht mehr lebt, der Björn Gutersdam, ein Meeresbiologe, der hat Ende der 80er Jahre dort dieses Gewächshaus aufgebaut und hat für diese Volkshochschule im Endeffekt ein alternatives kleines Klärwerk konzipiert und auch bewirtschaftet. Und man muss sich das so vorstellen, es war also im Endeffekt gebaut auch zusammen mit einem bekannten schwedischen Ökoarchitekten, Bengt Warne, der lebt auch nicht mehr, der ist bekannt für die Naturhäuser, also so Kreislaufarchitektur. Und genau da hatte ich das Glück, dass ich nach meiner Diplomarbeit, wo ich mich genau auch mit diesem Thema beschäftigt habe, wie können auch, sage ich mal, alternative kleine Wasserwerke aussehen oder kleine Klärwerke, wie können die auch inspirieren und zum Beispiel auch ein Gewächshaus sein. Und da hatte ich eben das Glück, dass ich ein Stipendium nach meiner Diplomarbeit bekommen habe, um da genau in Stensund mitzuarbeiten in dieser Gewächshaus-Aquakultur. Und das ist natürlich, das war toll, weil ich hatte mich während des Studiums auch eben schon mit so Kreislaufsystemen sehr beschäftigt und fand es eben auch spannend, das in die Gestaltung einzubinden. Also ja, im Endeffekt Landschaftsgestaltung mit dem Thema Wasser zu verbinden und mit dem Thema auch Ökotechnik, Gewächshaustechnik, aber eben auch, ja, kann ja weitergehen bis hin zu Algenfassaden. Und das war damals ja im Studium noch, ja, ich habe ja in den 90er Jahren studiert, war das noch sehr visionär. Und dann habe ich mich eben gefreut, dass es einfach schon so ein europäisches Pilotprojekt gab. Das habe ich dann während meiner Diplomarbeitszeit gefunden und dann mich auch beworben und habe mich sehr gefreut, dass es einfach schon was Reales gibt, ja, was funktioniert. Und ja, das hat mich enorm inspiriert. Also ich war da mit Unterbrechung fast ein Jahr in Schweden. Von Berlin aus ist es ja auch nicht so weit. Man kann sozusagen, man fährt Richtung Norden, nimmt die Fähre und dann ist man schon fast in Stockholm. muss noch ein paar Kilometer fahren, aber Schweden ist ja auch sehr entspannt. Also es war eine tolle Zeit. Ich musste dann hier immer noch für mein Studium so ein paar Abschlüsse nachholen, aber bin dann, also im Endeffekt fast ein Jahr konnte ich da oben mitwirken in diesem Projekt.
Du hast ja, wenn ich das so sagen darf, mehrere Hüte auf, oder um im Narrativ Wasserkünste zu bleiben, mehrere Bademützen. Bist du an der TU Berlin, du hast ein Büro gegründet, Aquatectura, und jetzt hast du auch noch was in einem Gewächshaus zu tun. Und zu allen drei Dingen möchte ich gerne noch mal was wissen, weil das, glaube ich, noch mal deutlicher macht, wer Grit Bürger ist und was sie als Wasserfrau so antreibt. Fangen wir mal mit der TU Berlin an.
An der TU Berlin habe ich ja mal studiert. Also da habe ich Landschaftsplanung studiert und habe aber auch viel im Bereich Stadtplanung gemacht, also im Wahlpflichtbereich Kurse in der Stadtplanung, weil ich bin ja Städterin und ja, das war in den 90er Jahren. Und ja, da hat mich, also im Studium, was spannend war, dass es ein interdisziplinäres Studium war, dass man eben verschiedene Themenbereiche vernetzen konnte. Also man konnte das auch frei wählen. Man hat immer projektbezogen gearbeitet und man hat also im Endeffekt sowohl von der Planung was mitbekommen als auch von der Ökonomie, Umweltökonomie bis hin eben auch zur Ingenieurbiologie und auch Umweltökonomie. Und da musste man sich aber so ein bisschen seinen Weg suchen. Und was ich immer spannend fand, es gab manchmal Fronten hört sich hart an, aber es war damals, glaube ich, tatsächlich so. Ich glaube, das löst sich heute mehr auf. Aber da gab es einerseits die Naturschützer und andererseits gab es die Landschaftsarchitekten, die Gestalter. Und ich fand eigentlich immer schade, dass es wenig Brücken gab. Und mir lag eigentlich am Herzen, dass man das beides irgendwie verbindet. Also, dass man nicht so konservativ sagt, wir müssen die Natur schützen und der Mensch bleibt außen vor, sondern dass man eben versucht, über die Gestaltung auch tatsächlich Landschaften zu gestalten, eben wie Gewächshauslandschaften oder eben auch ja Freiräume, die beides können, ja, die irgendwie gestalterisch attraktiv sind, die aber auch eine Funktion haben im Sinne der Ökologie und der Ökosystemleistung. Und es hat sich so, ich sag mal, heute kennt man das Konzept der Ökosystemleistung. Das fing damals im Studium ja so an, dass man da sich auch über wirklich so systemische Zusammenhänge Gedanken gemacht hat. Und da war bei mir dann irgendwann, ich hatte dann einen Professor, der mich sehr inspiriert hat, Professor Rippel, der lebt auch nicht mehr, ein System, Ökologe und Limnologe, der eben auch sehr viel eben als Limnologe, Süßwasserkundler sich eben auch mit Wasser beschäftigt hat und eigentlich auch so ein bisschen die Brücke gebaut hat. Wie könnten Städte aussehen? Ja, wie, was wäre, wenn Städte wirklich sich auch im Fluss des Wassers organisieren und eben auch auf die Kreisläufe achten und auf die Funktionen des Wassers? Und da hat sich eigentlich im Studium schon tatsächlich auch so das, was ich vorher gesagt habe, was ich als Kind so, wo ich schon Zugang hatte, Wasser, Landschaft, Stadt, wie, wo fühle ich mich wohl? Da hat sich im Studium dann nochmal mehr konkretisiert, was ich eigentlich machen will. Und als ich dann fertig war, Ende der 90er Jahre, hatte ich eben das Glück, da in Schweden zu arbeiten, in diesem Gewächshaus. Das hatte ich ja auch gerade gesagt. Das war was ganz Praktisches. Mir war es dann irgendwie auch wichtig, dass ich irgendwie, ja, einfach mal auch mit den Händen und praktisch auch was da irgendwo mitwirken kann, was mir am Herzen liegt und was eben auch eine gestalterische Note hat. Und dann bin ich also erstmal nach Schweden gegangen und habe dann festgestellt, als ich zurückkam, während des, das habe ich vergessen, im Studium hatte ich auch nochmal das Glück, dass ich im Grand Canyon Nationalpark arbeiten konnte. Und der Grand Canyon, ich meine, das ist eine Landschaft, die ist durch das Wasser geformt. Ja, das ist, war natürlich auch super inspirierend. Ich konnte im Nationalpark auch an einem sehr spannenden Projekt am Colorado River mitwirken. Und das sind so alles Impulse gewesen. Und dann bin auch nochmal sonst, sag ich mal, international, habe mir Projekte angeguckt, habe Praktika gemacht, bin nochmal in der Welt rumgeschwirrt und bin zurück nach Berlin gekommen, Anfang 2000 oder ja, die ersten 2000er Jahre und habe festgestellt, Mensch, ich finde eigentlich gar keinen Job in dem Bereich, in dem ich tätig sein möchte. Ja, also so, ich sag mal, die Solararchitektur gab es schon und da war klar, irgendwie bei den Solararchitekten, die orientieren sich an der Sonne und planen Gebäude so, dass man sozusagen mit der Sonne die Energie gewinnt und auch mit der Sonne einfach auch eine schöne Architektur gestalten kann. Und in der Landschaftsarchitektur war das Thema Schwammstadt, wassersensible Gestaltung noch gar nicht so richtig etabliert. Also jedenfalls nicht so breitflächig, wie es heute ist, ja, zum Glück. Und da habe ich mir irgendwie gedacht, ich hatte ja auch Erfahrung, während des Studiums habe ich viel in Büros gearbeitet. Mensch, wenn ich mich jetzt bewerbe, ich habe es ja dann versucht, aber zu der Zeit waren die Verdienstmöglichkeiten noch gar nicht so super und B, finde ich gar nicht das, was mir wirklich am Herzen liegt, wo ich jetzt auch schon die erste Erfahrung gesammelt hatte, ja, in diesem Bereich der wassersensiblen Gestaltung. Und dann hatte ich auf einmal die Motivation zusammen mit einer Kollegin, die Anja Bröhl, dass wir gesagt haben, Mensch, wir haben irgendwie sind beides so Wasserfrauen, Landschaftsfrauen. Wollen wir nicht ein Büro gründen und gucken? Und der Ansporn war auch bei mir, einfach schauen, ob wir nicht Projekte generieren können, selber entwickeln können, mit denen wir so viel Geld verdienen am Anfang, als wenn wir angestellt wären. Und das war so ein bisschen die sportliche Motivation, dass wir irgendwie Aquatectura gründen als Büronetzwerk. Also wir haben sozusagen, weil die Anja ist ja nach Aachen zurückgegangen, wir haben gesagt, wir sind sozusagen jeder selbstständig, ich in Berlin, sie in Aachen, können uns für bestimmte Projekte dann auch vernetzen. Und dann haben wir Aquatectura gegründet, Büro oder Studios für regenerative Landschaften.
Was heißt das?
Das heißt, dass wir
regenerative
Landschaften, genau. Das heißt eigentlich, also gerade Wasser, also ist ja wirklich ein Element, wo man sehen kann, wie Wasser auch Leben regenerieren kann. Also das vorhin das Beispiel, die Rieselfelder sind irgendwann sind ja in diesen Niederungsbereichen oder Niederungslandschaften gelegen, Augebieten. Und wenn sie eben kein Wasser mehr haben, dann degenerieren sie, ja, dann trocknen sie aus. Und regenerieren heißt halt, dass man wirklich guckt mit dem Wasser, wie kann man ortsangepasst und topografieangepasst Landschaften wirklich regenerieren. Und das können eben tatsächlich Au-Landschaften sein, aber es könnten auch eben tatsächlich jetzt weitergesponnen Gewächshauslandschaften sein, also wie in Schweden, wo man im Endeffekt mit einem anderen Ansatz Abwasser als Ressource eben zu verstehen, auf einmal ein Produktionsgewächshaus baut, was da in Schweden jetzt in dem Sinne kein Produktionsgewächshaus war, dass man eben die Produkte direkt, sage ich mal, als Nahrungsmittel genutzt hat, aber man hat im Endeffekt da in diesem Gewächshaus über verschiedene Aquariensysteme, eben Aquakultursysteme und Hydroponik-Elemente gezeigt, dass eben diese Kombination aus und natürlich auch technischer Vorfilterung, dass man eben durch diese Kombination aus Technik und Ökosystemgestaltung und Landschaftsgestaltung am Ende das Wasser reinigen kann und dann eben auch Landschaften regenerieren kann. Also das Wasser aus dem Gewächshaus floss dann ja auch wieder in die Ostsee und zuvor, bevor es in die Ostsee floss, auch nochmal durch sozusagen so Schilfuferstrukturen. Mhm. Und das zeigt ja, dass es eben, es war auch so klar, also das gab da auch noch angeschlossen an das Gewächshaus einen kleinen Teich und auf diesem Teich schwammen Wasserhyazinthen. Und der Björn Gutersdam, der Meeresbiologe, der hat immer, als ich da gearbeitet habe, der hat immer gesagt, guck mal, wenn die Wasserhyazinthe blüht, dann ist es ein Zeichen, dass das Wasser klar ist. Und das finde ich so, das ist ja auch ein Zeichen, dass es regenerativ ist. Also ja, es ist nicht degenerativ, es ist eben das Gegenteil.
Ja, ja.
Lange Ausführung, aber ja.
Naja, zum Verständnis ist es ja wichtig. Nur hast du mir geschrieben, du hast jetzt eine neue Aufgabe im Gewächshaus. Und das Gewächshaus hat ja jetzt in deinen Ausführungen schon 2-3 Mal eine Rolle gespielt. Was ist jetzt gerade aktuell deine neue Aufgabe im Gewächshaus? Nebenbei schwang auch noch Bewirtschaftskollektiv mit, der Begriff. Und das ist so für mich mit Landschaftsplanerin, Stadtplanerin, selbstständiger Frau, die ein Büro leitet und in der Forschung tätig war, irgendwie nicht so richtig zu vereinbaren, gedanklich.
Nee, das ist dahinter. Das ist jetzt, glaube ich, auch nicht so leicht. Ist auch eigentlich gar nicht eine neue Aufgabe, sondern das ist, also ich sag mal, ich habe ja beschrieben, wie so ein bisschen mein beruflicher Weg war und irgendwann, sage ich mal, ich habe ja dann Aquatectura gegründet und man hat dann, also wir haben dann eben auch Projekte tatsächlich entwickelt, beziehungsweise haben uns auch vernetzt. Also wir haben nicht alles eigene Projekte gemacht, sondern eigentlich war immer die Idee auch, sich eben je nach Thema auch mit unterschiedlichen Partnern zu vernetzen. Also wenn ich in der Architektur, also wir wollten auf verschiedenen Maßstabsebenen arbeiten mit meiner Kollegin aus Aachen. Wir haben dann auch Solarprojekte, zum Beispiel Glashauskuppelprojekte gemacht. Das kann ja auch ein Gewächshaus sein. Das war damals noch keins. Wir haben zum Beispiel dann auch für eine Schule mit Architekten zusammen an einem Schulungsraum gearbeitet, was eben eine Glashauskuppel war auf dem Dach einer Schule. Mhm. Und dann hatten wir das Glück, dass wir im Endeffekt eine Stiftungsbewerbung auch mal konzeptionell mit einem Konzept beschäftigen konnten. Es hieß Biodom, wo eben auch die Idee war, dass man eben eine Glashauskuppel im Sinne eines Gewächshauses nutzt und gleichzeitig einen Ort schafft, wo Leute inspiriert werden, was auch eben ein inspirierender Ort sein kann. Wir hatten es damals angedacht für den Standort einer Bildungseinrichtung, wo man auch versucht, diesen Biodom, das ist eine Kombination aus Glas und Lehmbau, dass man das als sozusagen einerseits als zentralen Ort dieser Bildungseinrichtung, als so ein Atrium entwickelt, wo man vielleicht ein Café hat und wo das Wasser des Cafés sozusagen die Pflanzen im Gebäude versorgt und man versteht eben auch diese Lebenszusammenhänge und diese Wasserkreisläufe. Und diese ganzen Projekte, habe ich auch viel mit Cradle to Cradle, oder nicht viel später mit Cradle to Cradle, mit Michael Braungart und Kollegen aus Hamburg zusammengearbeitet. Da ging es aber dann mehr wieder um das Thema Beratung. Wie können Nährstoffkreisläufe in der Stadt vielleicht besser funktionieren, besser gestaltet werden? Das waren so Projekte. Und irgendwann hatte ich eben das Gefühl, ja, ich habe jetzt aber auch nochmal Lust, jetzt habe ich viel Erfahrung gesammelt, ein eigenes Projekt zu starten. Und Stichwort Gewächshaus, es war ja schon immer, was mich inspiriert hat. Und da ist es wiederum so gewesen, dass ich mit einer anderen Anja Steglich, in dem Fall eine Berliner Kollegin, die viel im Bereich Partizipation, Stadtentwicklung gemacht hat und auch in der Lehre tätig war, schon in der Forschung tätig war, dass wir das Projekt Roof Water Farm gestartet haben. Das ist sozusagen auch, und vorher, jetzt habe ich was vergessen, vorher kam eben auch die Idee, dass ich mein eigenes Projekt machen will und eigentlich eben nochmal sozusagen zu dem Thema urbane Wasserkultur, urbane Aquakultur arbeiten möchte. Und das war sozusagen eine Motivation, woraus eine Doktorarbeit erwachsen ist. Die Motivation ursprünglich war eigentlich zu sagen, das Thema interessiert mich und vielleicht gibt es ja ein Unternehmen, also was Interesse hat, so ein Thema weiter zu verfolgen, weil es hat, jedes Unternehmen arbeitet mit Wasser und produziert irgendwas und vielleicht gibt es ja ein Unternehmen, was sozusagen eigenes Leuchtturmprojekt aufstellen möchte. Und dann hatte sich aber herausgestellt, dass es nicht so einfach ist, da Unternehmenspartner zu finden, die sowas finanzieren. Und dann kam im Endeffekt die Brücke zu meiner Doktorarbeit, dass ich den Tipp bekam, warum machst du keine Doktorarbeit raus? Und das war so ein bisschen dann der Bogen, weshalb ich dann sozusagen zurück an die TU Berlin kam und mich eben zum Thema urbane Aquakultur, ich habe dann wirklich das Glück gehabt, über eine Solarstiftung, über die Rainer-Lehmann-Stiftung Stipendium zu bekommen und dann sozusagen zum Thema urbane Aquakultur, blaugrüne Infrastruktur zu arbeiten und da konkret eben auch mir Projekte anzuschauen, die weltweit in der Vergangenheit existiert haben und in der Gegenwart. Und ein Projekt waren halt diese Gewächshausprojekte.
Also wenn ich dir so zuhöre, dann ist das ja doch ein sehr roter Faden, der sich da durchzieht, wenn man das einmal so in der Retroperspektive sieht. Also du wolltest schon immer hoch hinaus, der Dom und die Rooftop-Farm, das haben wir jetzt da gemacht. Du wolltest was mit Wasser machen und du wolltest Ernährung irgendwie mit drin haben, weil das ja auch so ein, ich sag jetzt mal so ein bisschen Steckenpferd offensichtlich von dir ist. Und das hat uns ja auch zusammengeführt und das ist deshalb, weshalb ich Eingang sagte, die Doktorarbeit oder dein Doktortitel spielt durchaus eine Rolle in dieser Episode von Wasserkünste, weil deine Promotion mich dazu angeregt hat, zu sagen, ich nehme mal den Kontakt auf. Es war die Roofwater Farm und da erzählst du bitte gleich ein bisschen dazu, weil ich finde es super spannend, weil du das schon so früh gemacht hast und ich finde, das war früher ja doch eher ein nischiges Thema. Super spannend, aber Aquaponik, Hydroponik war ja doch sehr, sehr nischig. Ändert sich vielleicht gerade ein bisschen. Erzähl doch mal ein bisschen, was hat es auf sich mit dieser Idee der Roofwater Farm, des Urban Aquaculture und Aquaponik und Hydroponik? Vielleicht müssen wir aber erstmal ein paar Begriffe klären.
Ja. Also im Endeffekt, Roofwater Farm ist dann also eigentlich vom Inhalt her ein Baustein aus meiner Doktorarbeit. Ich habe mich in der Doktorarbeit ja eben dann mit verschiedenen Aquakulturtypologien beschäftigt, also jetzt gestalterisch. Was kann man in der Stadt machen? Also, und dann ist aber eine Typologie eben die Gewächshäuser. Eine andere Typologie waren schwimmende Gärten und eine dritte Typologie waren Teichsysteme. Also alles, was sozusagen mit Wasser und Wasserkultur im weitesten Sinne zu tun hat. Weil Gewächshäuser können ja auch eben mehr sein als eine reine Produktionsstätte. Mhm. Und Roofwater Farm, ich kam 2009 über das Stipendium, bin ich sozusagen zurück an die TU gekommen. Ja, war assoziiert an einem Fachgebiet, aber war eben mehr oder weniger auch frei, weil ich ja sozusagen nicht klassisch aus der wissenschaftlichen Arbeit kam, sondern eben, wie es beschrieben hatte, über diese Idee etwas zu Stadt und Wasser zu machen. Und Roofwater Farm war dann am Ende der Doktorarbeit, fand ich mit meiner Kollegin Anja Steglich eben eine Ausschreibung vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, die fragte, wie können unsere urbanen Wasserinfrastrukturen multifunktionaler werden, zukunftsfähiger werden. Und da hatten wir beide, die Anja kam eben, ist auch Landschaftsplanerin, kam eben aus dem Bereich Partizipation, Kommunikation auch und auch hat auch so verschiedene Kunstprojekte gemacht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich hatte auch den Kontakt zum Fachgebiet Städtebau, weil es war die Frau Professor Million, Angela Million, war sozusagen eine Doktormutter in dem Fall. Also eine Gutachterin in meiner Arbeit und ja ganz, also da war ich auch sehr froh, dass ich mit ihr zusammenarbeiten konnte und auch lange noch habe. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wollen wir da nicht was einreichen bei dieser Ausschreibung? Wie können künftige urbane Wasserinfrastrukturen aussehen? Und dann hatte ich vorgeschlagen, dass meine Arbeit war ja nun zu Gewächshäusern und mit Anja, die kannte ja nun meine Arbeit auch, haben wir uns zusammengesetzt und gesagt, wollen wir nicht was machen, wo wir fragen, was wäre, wenn in der Stadt überhaupt kein Abwasser mehr produziert wird, was wäre, wenn wir sozusagen konkret in einem Quartier anfangen, auf Hausebene und auf Quartiersebene, was wäre, wenn Häuser gar kein Abwasser mehr produzieren, sondern frisches Wasser und frische Nahrung. Und da kam sozusagen auch der Begriff, wir mussten ja dann auch verschiedene Wettbewerbsstufen. Das war ja ein großer Wettbewerb. Mussten wir durch verschiedene Wettbewerbsstufen durchlaufen. Und dann habe ich in der Skizzenphase haben wir dann den Begriff Waterfarm geprägt. Im Endeffekt beim Upload der Skizze, man musste sich kurz fassen und die englischen Wörter sind ja meistens kürzer. Und dann fiel mir ein, ja, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, 9 Akronyme. Und eigentlich, was wollen wir machen? Wir wollen zeigen, wie Wasser recycelt wird und sozusagen wieder zur Nahrungsmittelproduktion verwendet wird. Das wollen wir beforschen, ob das möglich ist. Und dann kam das eben oft in der Stadt und möglichst Gebäude integriert. Und da kam dann eben der Begriff WOOF Water Farm. WOOF als Synonym für Gebäudeintegration. Also auf dem Dach in dem Fall, aber eigentlich auch weiter gedacht. Es kann ja auch an der Fassade sein oder im Gebäude. Also Gebäude integriert. Und Water Farming als Prinzip, also Aqua, du hast es gesagt, Aquaponik, Hydroponik, also wasserbasiertes Farming. Das war ja auch das, womit ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt habe, urbane Aquakultur. Als Teil der, also ein Teil der urbanen Aquakultur ist eben eine Wasserfarmkultur. Und Water Farming ist eben, das kann eben Hydroponik sein oder es kann eben Aquaponik sein. Also entweder Aquaponik ist ja die Kombination aus Tier- und Pflanzenproduktion, in dem Fall Fisch. Also Fischproduktion kombiniert mit Pflanzenproduktion im Kreislauf, im Wasserkreislauf. Und Hydroponik ist die wasserbasierte, nährstofflösungsbasierte Pflanzenproduktion. Und das war sozusagen die Idee. Und was wir dann auch gesagt haben, ist, wenn wir so eine Idee einreichen, was passiert, wenn wir gar kein Abwasser mehr produzieren? Also die Vision wirklich, dass die Stadt in dem Sinne wirklich ihre Nährstoffe so intelligent nutzt, dass sie wirklich als Ressourcen genutzt werden, ja, und einen Mehrwert auf verschiedenen Ebenen produzieren. Wenn wir das machen, in dem Fall wirklich uns mit einem Wohnquartier beschäftigen wollen, mit der Hausebene und der Quartiersebene, dass wir dann auch gesagt haben, wenn wir das wirklich machen wollen, dann müssen wir es auch zeigen. Und dann wollen wir auch ein Gewächshaus bauen, wo wir das zeigen können. Und das war von Anfang an eigentlich, sage ich mal, in unserem Team so ein Wunsch. Und wir haben ja natürlich dann auch ein großes Team gebildet, also um diese Projektidee nach vorne zu treiben und um da einen Wettbewerbsbeitrag einzureichen, haben wir natürlich dann Partner gesucht. Und die kamen dann auch aus verschiedensten Bereichen. Also wirklich von Gewächshaus, Produktion, Wasser, Technologie bis hin eben zum Städtebau. Und wir hatten glücklicherweise dann am Ende tatsächlich den Zuschlag bekommen, also dass wir wirklich das Projekt starten konnten. Und wir haben dann eben gesagt, wir wollen ein Gewächshaus bauen. Und glücklicherweise haben wir auch einen Standort gefunden, der eben auch schon etabliert war in Berlin, ein Modellprojektcharakter hatte. Heute würde man sagen Reallaborcharakter und eben auch ein innovativer, ja, also einfach innovativ schon seit über 30 Jahren ist, muss man heute immer noch sagen. Und es war sozusagen in der Nähe vom Potsdamer Platz, der sogenannte Block 6. Der Name kommt noch aus der IBA-Zeit, also der Zeit der internationalen Bauausstellung von 1987. Und da hat man 1987 noch zu Mauerzeiten im Endeffekt ein Quartier gebaut, wo ein Großteil des Abwassers im Wohnquartier selbst wieder aufbereitet wurde und zurückgeführt wurde in die Häuser. Und dann eben anstelle von Trinkwasser zum Beispiel das Toilettenwasser ersetzt hat. Oder aber auch für die Mietergärten das Bewässerungswasser produziert hat. Und das gab es eben schon in den späten 80er Jahren ist es gebaut worden, der Block 6. Und da haben wir uns angedockt an diesen Standort, weil da gab es, der ist auch immer wieder ja optimiert worden. Und da gibt es auch eine ortsansässige Firma, die eben auch da heute das Wasserhaus betreibt. Wir haben es dann Wasserhaus genannt. Also heute ist sozusagen da eine Grauwasserkläranlage. Die wird dort betrieben von einem Umweltingenieurbüro, von unserem Kollegen Erwin Nolde und seiner Firma. Und da wird eben in einem Wasserhaus relativ kompakt das Grauwasser, also alles Wasser aus dem Gebäude, aus den Gebäuden, die da eben drumherum liegen, ungefähr von 250 Personen, da wird das Grauwasser, also alles, was nicht Toilettenwasser ist, so weit aufbereitet, dass man das Wasser wieder nutzen kann, dass es so eine gute Qualität hat, dass man es als Betriebswasser nutzen kann. Und da eben im Quartier sowohl für die Toilettenspülung als auch für die Gärtenbewässerung. Und das war sozusagen eine super Voraussetzung, dass wir uns da mit dem Gewächshaus mit der Gewächshausidee andocken konnten und gesagt haben, wir bauen da jetzt ein Testgewächshaus hin und testen, inwiefern wir da eben auch recyceltes Wasser für die hydroponische und auch für die aquaponische Produktion nutzen können.
Also nochmal so für mich zur bildlichen Vorstellung. Da steht ein Block 36, also ein Hochhaus, da wird Grauwasser gereinigt und dieses Grauwasser, also dieses Abwasser im Umgangssprachlich, wird so sauber gemacht, dass es nach oben gepumpt wird in das Gewächshaus, das ihr oben auf dem Dach gebaut habt. Und in diesem Gewächshaus ist eine Aquakultur, also eine Fischkultur und eine Gemüsekultur. Und das Wasser wird dafür dann benutzt und am Schluss fließt es raus und wieder runter in den Kreislauf? Oder wie muss ich es mir vorstellen?
Na, so weit sind wir noch nicht. Also es ist kein Hochhaus. Der Block 6 ist sozusagen ein Wohnquartier. Das sind so fünfstöckige, es war sozialer Wohnungsbau in den späten 80er Jahren. Mhm. Dann auch in den 90er Jahren noch. Heute ist es kein sozialer Wohnungsbau mehr, ist also nicht mehr in der Förderung. Aber das ist sozusagen ganz normaler Zeilenbau, der da neu gebaut wurde Ende der 80er Jahre und der im Endeffekt mit doppelter Wasserleitungstechnik ausgestattet wurde, schon damals. Mhm. Was eben eine Innovation ist, die heute auch noch eben als Innovation gilt, dass man eben genau wie, sage ich mal, im biologischen Abfallbereich, dass man sagt, man trennt eben diese wirklich die Bioabfälle von dem Rest, ja, um eben ja auch dann besser mit den Stoffen umgehen zu können, viel gezielter, viel hygienisch sicherer und so weiter. Und das ist sozusagen, das existiert da. Es ist also kein Hochhaus, sondern ist ein ganz normaler, also ist im Endeffekt so ein Zeilenbau. Sieben Hauseingänge, die da angeschlossen sind, oder neun Hauseingänge mit, wie gesagt, 250 Einwohnern. Und wir sind dann mit diesem Gewächshaus, als wir dann nach zwei Jahren den Zuschlag bekamen. Und deshalb bin ich dann auch an der TU Berlin gelandet. Und meine Kollegin auch, weil wir uns damit ja sozusagen auch unsere eigenen Projektleitungsstellen da gebaut haben. Mhm. Also wir haben dann fürs Fachgebiet Städtebau die Forschung koordiniert und haben dann eben auch inhaltlich auf, sag ich mal, auf der Gebäude- und auf der Quartiersebene an dem Projekt mitgewirkt. Und wir haben dann eben das Gewächshaus nicht direkt aufs Dach gebaut, weil das konnten wir gar nicht. Wir hatten ja nur 3 Jahre Forschungsgelder, sondern die Idee war, erstmal zu prüfen, praktisch, und im wahrsten Sinne des Wortes noch auf dem Boden der Tatsachen, dass wir gesagt haben, wir bauen erstmal ein Testgewächshaus, was noch nicht auf dem Dach ist, weil das müssten wir ja alles genehmigen lassen und wir müssen ja erstmal zeigen, dass es überhaupt funktioniert. Wir müssen erstmal das Konzept beweisen, ja. Mhm. Kann man sozusagen aufbereitetes Abwasser aus häuslichen Quellen so weit aufbereiten, dass man am Ende Nahrungsmittel daraus produzieren kann? Das war ja so die Hauptidee auf der technologischen Ebene. Und das haben wir dann, wir haben das Gewächshaus dann eben nicht aufs Dach gesetzt, sondern haben das in das örtliche Schilfgebiet gesetzt. Das ist eine ehemalige Pflanzenkläranlage. In den 80er Jahren hat man es eben noch Pflanzenkläranlage genannt. Das war früher eben die Anlage, wo das Grauwasser gereinigt wurde. Heute ist es umgebaut in der Zwischenzeit. Da hat das Büro Noll, hat irgendwann dann mitgewirkt, zusammen mit einem auch bekannten Öko-Architekten, dem Klaus Zahn, die haben irgendwann gesagt, wir optimieren das System und wir bauen vor Ort, wir versuchen dieses Grauwassermanagement noch besser zu machen und auch ökonomischer zu machen und dafür müssen wir aber sozusagen ein Indoor-System bauen. Also die haben dann auf dem ehemaligen Schönungsteich wurde dann ein Besucher- und Wasserhaus gebaut und dann hat man die Grauwasserfilterung auf viel kleinerer Fläche kompakt und sag ich mal, geschlossenen System so weit optimiert, dass man eben das Wasser ja heute so weit aufbereitet, dass fast eine Trinkwasserqualität entsteht. Und die Pflanzenkläranlage wurde, die früher eben für Grauwasser genutzt wurde, die wurde dann umgenutzt. Das hat eben auch das Büro Nolde gemacht. Die haben das dann umfunktioniert, dass da eben Regenwasser verdunstet wird. Ja. Und eben, und sozusagen diese ehemalige Pflanzenkläranlage in dem Sinne eine Schwammstadtstruktur wird für Regenwassermanagement, wo ja die Leute auch vor Ort viel Geld sparen, weil eben im Endeffekt da keine Gebühr anfällt, weil man das Wasser nicht in die Kanalisation schickt, sondern man schickt es eben in dieses Schilfgebiet, in diese Paludikultur. Und es wird heute eben wirklich, ja, das ist also ein System, was Geld spart und was natürlich auch Wasser verdunstet, das ist ja optimal. Dadurch wird sozusagen auch die Stadt gekühlt und ja, man hat auch einen Ort, wo Biodiversität natürlich gefördert wird und es, ja, man ist im Prinzip dann auch ja im Sinne von Ökosystemleistung ja vielfältig bewirtschaften kann. Und dieses Schilfgebiet ist alles in Beton gebaut. Also das hat man damals, das war ja die erste Pflanzenkläranlage in den 80er Jahren. Und das hat man in Beton gebaut. Da gibt es eben so Schilfbecken mit Fundamenten. Und da haben wir das Glück gehabt, dass wir ein Schilfbecken abmähen konnten und die Fundamente nutzen konnten, um unser Testgewächshaus darauf zu bauen. Hm. Und so hat unser Testgewächshaus genau ungefähr 50 Quadratmeter. Das Roof Water Farm Gewächshaus, was wir eben in der Forschungszeit von 2013 bis 2016, wir hatten sogar noch mal eine Verlängerung bis 2017, was wir dann wirklich beforscht haben, wo wir dann eben tatsächlich Messungen gemacht haben zu Produktqualitäten in der Aquakultur, also in der Aquaponik, zu den Fischen, zu den Pflanzen und auch in der Hydroponik. Und natürlich auch, was auch besonders war, wir haben zusammen neben Nolde und Partner gab es noch den Partner Fraunhofer Umsicht, also die Technologiepartner, und was wir auch als Idee oder in der Projektentwicklung mit eingebracht hatten, das kam auch so ein bisschen auch aus meiner Arbeit zur urbanen Aquakultur, dass man auch sagt, wir wollen eigentlich auch das Schwarzwasser in der Stadt wieder besser nutzen, also das Toilettenwasser, ja, also wenn man jetzt wirklich ein Haus hat mit häuslichem Abwasser, da ist eben einfach, in der Toilette sind einfach viele Nährstoffe, ja, also Phosphor als ein Beispiel, es ist bekannt, Peak Phosphor, das ist eine sehr rare Ressource, wird heutzutage auch unter ja, schwierigen Bedingungen abgebaut. Die meisten Quellen sind in Marokko, in Nordafrika, und das ist eine endliche Ressource, und es ist sowohl ökologisch fragwürdig, weil die Quellen immer geringer werden und auch die Phosphor mehr auch radioaktiv inzwischen verseucht ist, weil ja, man muss es jetzt immer aufwendiger gewinnen. Das heißt, es ist also nicht mehr so optimal, auch wenn man es als Dünger nutzt. Und es ist ja unser Hauptdünger, also für alle Produkte. Und dann haben wir gesagt, wir wollen auch zeigen an dem Standort, und da haben wir mit Fraunhofer Umsicht, wie gesagt, zusammengearbeitet, dass wir sogar das Toilettenwasser nutzen können und verwandeln können in ein Produkt. Wir haben später Goldwasser genannt. Als wir das konzeptioniert haben, haben wir es NPK-Flüssigdünger genannt. Also einen Flüssigdünger zu produzieren, den wir wirklich als Produkt, der muss sozusagen von den Qualitäten auch allen Anforderungen entsprechen, dass wir den am Ende wirklich als Produkt nutzen können für die Hydroponik, also für die reine Pflanzenproduktion. Ja. Und das haben wir auch geschafft, dass wir das zeigen konnten.
Existiert die Anlage denn noch?
Die Goldwasseranlage existiert nicht mehr an dem Standort. Wir haben das in der Forschung zeigen können. Wir haben dann eben wirklich, also es hat, haben die Technologiepartner dann vor allem ja in ihren Händen gehabt. Wir haben vor Ort eine Anlage aufgebaut für die Goldwasserproduktion. Da waren 50 Einwohner angeschlossen. Mhm. Und das war natürlich, hatte erst Prototypcharakter. Da gab es ja, also das ist ja logisch. Und man musste da erstmal sozusagen auch gucken, wo kann man es installieren. Das wurde aber dann in einem Keller, wurde sozusagen eine Sammlung aufgebaut. Da musste der Schlamm separiert werden. Und dann wurde sozusagen die technische Anlage mit einer Membran, also eine biomechanische Anlage angeschlossen mit einer Membranfiltration. Und ja, da ging es dann eben auch darum zu zeigen, ja, dass wirklich die Hygiene in Ordnung ist, dass eben auch die Vorgaben der Düngemittelverordnung eingehalten werden. Also das war natürlich das Ziel, ja, dass wir da wir wollen ja Lebensmittel sicher produzieren und wir wollen im Kreislauf produzieren. Und das haben wir eben zeigen können, also wirklich vom Labormaßstab bis zum Pilotmaßstab für 50 Einwohner haben wir dann tatsächlich diesen urbanen Dünger da auch vor Ort produziert. Aber die Anlage ist eben heute abgebaut. Weil das macht, wir sind ja, also ich sag mal, dass wir haben es geschafft, dass das Forschungsgewächshaus tatsächlich weiter genutzt wird. Also wir, und das ist jetzt das Stichwort, was mache ich heute, die neue Rolle. Das ist aber in dem Sinne ja neue Rolle so, dass wir gesagt haben als Team, wir wollen schauen, dass wir das Gewächshaus nicht abreißen. Das war ein Forschungsgewächshaus, sondern wir haben an dem Standort, und es ist auch noch wichtig zu sagen, wir haben auch immer Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Also wir haben von Anfang an mit dieser Forschung, das ist ja wirklich ein neues Thema, ja. Du sagtest es schon, Aquaponik, Hydroponik ist ein Nischenthema, was aber jetzt immer mehr eigentlich so ins Bewusstsein kommt, weil es eben auch Systeme sind, die attraktiv sind, die haben was mit Technologie zu tun, die haben aber auch was mit Urban Farming, Nahrungsmittelproduktion, Zukunft in der Stadt, wie können wir uns ernähren, die sehen schick aus, das kann spannend sein, sozusagen da auch neue Berufsfelder anzuschließen. Das kennt aber keiner. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen sozusagen den Standort öffnen. Wir wollen Öffentlichkeitsarbeit machen. Und als es dann hieß, wir müssen, also die Forschung ist beendet und wir müssen vielleicht, das muss zurückgebaut werden, weil normalerweise werden ja so eine Forschungsanlagen immer wieder abgebaut. Dann haben wir uns bemüht als Team und auch Kollegen noch an der TU, dass wir geschaut haben, dass wir das weiterführen. Und heute ist es so, weil es ist schwierig, wenn Forschungsprojekte abgeschlossen sind, dass die Forschungsinstitutionen dann diese Forschungsinfrastruktur weiter bewirtschaften. Und da haben wir das jetzt als Team geschafft, dass wir heutzutage, ich hab das Projekt ja auch mit meinem Büro entwickelt und meine Kollegin war ja auch zum Teil selbstständig tätig. Und jetzt gibt es auch neue Partner, ehemalige Studierende, die da mitwirken, dass wir gesagt haben, wir wollen das Gewächshaus weiterführen. Und in dem Fall habe ich das mit dem Büro sozusagen, habe ich die Verantwortung übernommen, habe gesagt, ich würde gern das weiterführen und dann haben und weiter betreiben. Und jetzt haben wir das Gewächshaus im Endeffekt heute kollektiv am Start, betreiben wir das weiter und ermöglichen weiterhin Führung. Wir haben eben damals eben während der Forschungszeit schon sehr viel Zuspruch gewonnen. Und jetzt kommen eben wirklich immer noch viele Besuchergruppen uns besuchen, wirklich von Schülern bis hin zu Experten, bis hin zu Architekten, die sich dafür interessieren. Und wir betreiben das Gewächshaus heute so, dass wir da ja im Endeffekt kostenneutral, in Anführungszeichen, ja, ohne Förderung da eben Bildungsangebote machen.
Ist und, das jetzt,
und selber auch noch weiterhin anbauen.
Ja, das verlinken wir auch. Also da gibt es ja mit Sicherheit einen Link, wie man mit euch in Kontakt aufnehmen kann. Deine Kontaktdaten packe ich ja sowieso nochmal in die Shownotes. Weil ich glaube, das ist für viele interessant. War das unter Umständen damals ein bisschen zu früh? Also das ist nun mal 10 Jahre her. Und ich glaube, dieses Thema blau-grüne Infrastruktur war vor 10 Jahren ja eher doch auch sehr nischig. Heute hat es eine andere Rolle, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wart ihr zwar Wegbegleiter, aber einfach 10 Jahre zu früh mit dem Projekt?
Tja, also würde ich, ja, ich, klar, man ist weiß ja immer so. Also wir waren sehr früh und ich sag mal, ich habe ja auch im ich bin, glaube ich, so ein Typ, dass ich tatsächlich so, ich sag mal, so ein bisschen immer zu früh bin, aber trotzdem, man muss es ja mal in die Welt setzen, ja, und das kann ja auch ein Vorteil sein. Also ich glaube, die Kunst ist es dann, das weiter also auf der Langstrecke auch gut zu sein. Und wir arbeiten ja heute, also auch die Kollegen, also in verschiedenen Bereichen, also schon im gleichen Themenbereich, aber auch unterschiedlich, mit unterschiedlichen Schwerpunkten zum Teil. Wir führen ja das Thema weiter. Und ich glaube, das Schöne ist, jetzt haben wir eben dieses Roof Water Farm Testgewächshaus, wie es zur Forschungszeit hieß. Das nennen wir heute eben Reallabor für Urban Farming. Und wir machen sozusagen die Themen weiter bekannt und auch den Standort. Und ich glaube, es ist noch nicht sozusagen, es gibt noch kein Dachgewächshaus aktuell, was nach diesem Prinzip funktioniert. Aber weltweit gibt's ja auch schon Beispiele und es geht ja darum, dass man, das ist ja ein offenes Konzept und als wir das konzeptioniert haben, da war das eben auch schon immer so angedacht, dass es eigentlich ein Bausteinkonzept ist, ja. Und ich habe später dann auch im Anschluss an Roof Water Farm ja noch einmal das Glück gehabt, dass ich auch ein Folgeprojekt machen konnte, wo wir dann auch mit mobilen Systemen gearbeitet haben, auch Prototyp-Entwicklung betrieben haben, auch mit Studierenden zusammen, kollaborativ. Also zum Beispiel das ganze Konzept, also auch mal ohne Gewächshaus gedacht haben, an Standorten, wo man jetzt auch nicht sozusagen sofort jetzt ein ganzes Wohnquartier umgestaltet, sondern beispielsweise einen Sportplatz, einen Beachvolleyball-Standort im Gleis-Dreieck-Park in Berlin, also auch unweit von unserem Roof Water Farm Reallabor-Gewächshaus entfernt. Da gibt's jetzt eben eine Vertikalhydroponik, die mit Duschwasser, mit aufbereitetem Duschwasser betrieben wird. Shower Tower will sagen, wir waren einerseits sehr früh, aber wir haben dazu eben beigetragen, dass es bekannt wird. Und ich glaube, wenn wir da jetzt weitermachen auf verschiedenen Ebenen, meine Kollegin macht auch viel jetzt, hat mit Campusentwicklung zu tun auf dem Gelände der TU Berlin. Ich bin da auch noch involviert. Ich bin jetzt in diesem Jahr nicht mehr zu 100% mehr an der TU Berlin dabei, weil das waren ja sozusagen, ich bin ja da auch im Endeffekt von außen zurückgekommen mit den Projektentwicklungen. Und jetzt ist es halt so, dass ich da immer noch ein Standbein habe, aber inzwischen eben auch wieder mehr selbstständig machen werde und mache. Und das ist eigentlich das Schöne. So macht jeder, glaube ich, weiter. Und ich glaube, das Thema wird jetzt immer mehr kommen und wird, es ist nischig noch, aber ich glaube, inzwischen ist es nicht mehr ganz so nischig.
Das ist sehr schön. Also ich glaube, diese Idee dieser verschiedenen Konzepte, also offene Konzepte oder Konzepte offen zu zeigen und zu sagen, guck's dir an, pass es unter Umständen auf deine Situation einfach an. Wir können darüber reden und vielleicht finden wir eine Lösung, die dann für deine Situation, für deine Stadt, für dein Dorf besonders gut passt, ist, glaube ich, der richtige Weg, wie man Wissenschaft auch noch ein bisschen besser transportieren kann. Nun hat sich ja das Wasser, was ja da eine sehr große Rolle und das in deinem Leben eine sehr große Rolle spielt, erlebt ja gerade so ein bisschen einen Imagewandel in unterschiedlichen Varianten. Das habe ich auch schon mit verschiedenen Menschen diskutiert hier in diesem Podcast. Aber so aus deiner Sicht, dieser Dreiklang Mensch, Wasser, Stadt, wie hat sich der in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten verändert? Also gehen wir heute gedankenloser um mit Wasser als früher oder gehen wir sensibler um? Wie siehst du das?
Gute Frage. Also ich glaube, dass es eigentlich jetzt wieder ein neues Bewusstsein, also es ist so mein Gefühl, dass es ein neues Bewusstsein gibt für Wasser. Mhm. Also man sieht es, was total spannend ist, finde ich, in Berlin. Deswegen bin ich auch jetzt in den letzten Jahren auch total daran interessiert, so immer mehr so niederschwellige blau-grüne Infrastrukturen auch mit auf die Straße zu bringen, ja. Also auch, dass man im Endeffekt, es gibt ja in Berlin auch eine Initiative, Fritzsche Straße heißt die, aus Charlottenburg. Die hat es geschafft, diese Gehwegregentonnen bekannt zu machen. Also die haben im Endeffekt im Bezirk Charlottenburg, wo ja auch die TU Berlin im Endeffekt lokalisiert ist, haben die in einer Nachbarschaft angefangen, Regentonnen auf die Straße zu stellen, damit man die Bäume bewässern kann. Weil es ist ja, es wird ja eben, ja, durch den Klimawandel, die Effekte des Klimawandels, die ja auch zum Teil ja selbst gemacht sind, also Stichwort Umgang mit Wasser. Man hat eben das Wasser immer in die Kanalisation geleitet, anstatt mal zu schauen, ob man es sich zurückhalten kann, aufbereiten kann und für die Grünbewässerung nutzen kann. Mhm. Und das wird jetzt aber durch die Effekte des Klimawandels und auch vielleicht der selbstgemachten Wasserkrise, würde ich jetzt mal so sagen, wird es wahrnehmbarer und die Leute, man merkt es in der Stadt, haben immer mehr Interesse, dass sie sich um ihre Vorgärten kümmern, um ihre Gemeinschaftsgärten, um die Straßenbäume vor ihrer Haustür im wahrsten Sinne. Und ich glaube, dass es dadurch eigentlich, würde ich sagen, ist ein Wandel da, dass man wirklich sich auch mehr mit dem Thema Wasser beschäftigt. Und Schwammstadt ist ja nun mal auch jetzt inzwischen wirklich so bekannt. Da gibt es ja Umfragen, dass es den Leuten und den Menschen sehr wichtig ist, ja, da aktiv zu werden auch.
Ja, da sind uns die Skandinavier ja mal wieder ein Stück voraus. Die machen das ja deutlich länger schon und besser, auch mit unterschiedlichsten Bereichen, auch mit Pflanzenkohle und Co. Also das ist ja wirklich sehr, sehr spannend. Du hast nur gerade gesagt, es gibt schon ein bisschen Open Mind mehr jetzt für die Menschen oder bei den Menschen. Gibt es so aus deiner Arbeit, aus deiner Betrachtung Widerstände oder Konflikte zwischen Wissenschaft, Politik und den Bürgerinnen? Oder sagst du, auch das ist im Fluss, im wahrsten Sinne des Wortes?
Es gibt große Widerstände. Also es gibt einerseits diesen Trend, den ich gerade so beschrieben habe, dass ich glaube wirklich, dass viele Menschen, da fängt es wirklich in der Nachbarschaft an. Da kann man ja auch was machen. Also die Menschen wollen ja auch was wissen. Also die wollen ja konkret auch helfen. Also es ist ja nicht so, dass alle Leute gegen Klimaschutz sind. Ja, ich glaube, das ist, wenn man zeigt, was ist eigentlich, wie kann Klima machen aussehen, ja, im positiven Sinne. Mhm. Dann sind da ganz viele dabei, glaube ich. Aber auf der anderen Seite ist es schon richtig, dass es auch natürlich Konflikte gibt. Und das sieht man in der Berliner Stadtentwicklung ganz gut. Da gibt es ja eben auch diesen Wohnungsbau-Wahnsinn, würde ich jetzt mal tatsächlich so ausdrücken, dass man sagt, ja, wir müssen so viel neu bauen. Und das stimmt ja auch, es gibt einen großen Bedarf, aber ich glaube, das Thema ist nicht unbedingt Neubauen, sondern das Thema ist mehr Umbauen. Wir müssen nicht auf die Grünflächen gehen und sozusagen auf der grünen Wiese, was ja jetzt mit dem schneller bauen Gesetz gefördert werden soll, ja, dass man eben wieder schneller auf der grünen Wiese, vermeintlich grünen Wiese bauen kann. Ja, da loslegen möchte, das ist, glaube ich, ein Riesenkonflikt. Und da gibt es ja inzwischen wirklich viele auch Bürgerinitiativen, die sich dagegen wenden und Kompromissvorschläge mitentwickeln, wie man es eben auch anders machen kann, wirklich im Sinne der blau-grünen Stadtentwicklung und auch vor allem der Stadtentwicklung, die die Menschen mit einbindet, ja, wo die Menschen mitmachen können und wo sie auch Ideen einbringen können, weil vor Ort hat man ja meistens die besten Kenntnisse und dann, ja, kann es eben nicht sein, dass im Endeffekt der Berliner Senat die Wohnungsbauvorhaben jetzt mit dem Schneller-Bauen-Gesetz an sich reißt und von oben herab im Top-Down-Modus entwickeln möchte, sondern ich glaube, da kommt es eben wirklich darauf an, ganz anders vorzugehen und eben wirklich mit den Leuten zusammen die Kompromissvorschläge, die vor Ort schon existieren, weiterzuentwickeln.
Finde ich eine super Idee, vor allem weil ich zumindest der Meinung bin, du wirst dann auch einfach mehr Verantwortung übergeben an die Menschen, an die Bürgerinnen und Bürger, die dort leben. Und wenn sie mehr Verantwortung selber übernehmen müssen, wollen, können, dann werden sie sich damit auch besser mit diesen ganzen Maßnahmen identifizieren und werden auch ein bisschen mehr darauf Acht geben auf diese Situation. Ich glaube, das ist gerade beim Umgang mit Wasser einfach heute sehr, sehr wichtig geworden. Finde ich super spannenden Blick da drauf und auch den Blick, den wir jetzt in deine Vergangenheit und deine Arbeit werfen durften. Wenn wir jetzt mal 3 Jahre in die Zukunft gucken, aus deiner Sicht, wie sieht dann blau-grüne Infrastruktur und die Idee um die regenerativen Landschaften aus?
3 Jahre.
Könntest auch 5 nehmen. Ja. Ich lass verhandeln.
Ja, ich bin ja optimistisch. Ich hoffe sehr, also gerade was das Thema Bürgerbeteiligung angeht, ja, und blau-grüne Infrastruktur so nach dem Motto in jedem Hinterhof sollte da wachsen dürfen, dass da wirklich neue Bewirtschaftungsmodelle auch erlebbar sind. Also, dass man sich vorstellt, dass es wirklich, ich sag mal, so wie die Initiative in Charlottenburg, ja, die da eben diese Gehwegregentonnen jetzt ausrollt, die im Endeffekt jetzt ist auch schon so eine Art Blaupausen entwickelt haben, wo muss man hingehen, ja, wen muss man im Amt ansprechen und wie muss ich mit der Wohnungsbaugesellschaft reden? Also die haben ja richtige Handlungsleitfäden, um da möglichst schnell was umzusetzen. Dass so eine Projekte schnell, also in 5 Jahren auf jeden Fall Teil des Stadtlebens sind und auch erlebbar sind. Und super. Das ist wirklich meine Hoffnung. Und was das schneller Bauen angeht, dass hoffentlich der Berliner Senat in dem Fall einfach auch mal, ich sag mal, von seinem hohen Ross herunterkommt und auch so Lust hat, anders zusammenzuarbeiten mit den Bezirken, mit den Initiativen in den Kiezen. Ja, es gibt in Berlin das Berliner Bündnis für nachhaltige Stadtentwicklung. Aktuell sind da, sage ich mal, zum Teil Horrormeldungen, ja, die man hört, ja, wo einerseits in Berlin das Bäume-Plus-Gesetz verabschiedet wurde, das Klimaanpassungsgesetz, wo man mehr Bäume pflanzen will, und aktuell werden aber in ganz vielen Kiezen die Innenhöfe abgeholzt, ja, und Stadtnatur zerstört in großem Maße. Und das Gleiche soll ja auch am Stadtrand passieren. Und ich hoffe, dass in 5 Jahren da ein Umdenken erfolgt ist und dass man tatsächlich eine große Wende macht, eine Rückwärtsrolle in dem Sinne, was den Ansatz angeht, dass wir eben nicht mehr auf der grünen Wiese bauen und auch nicht mehr grüne Höfe zubauen, sondern dass wir wirklich gucken, wo sind graue Flächen. Vielleicht gibt es ja demnächst ein Vorkaufsrecht auf brachliegende Investoren oder leerstehende Investorenbrachen, dass da die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften sozusagen Land erwerben können und nicht das Vorkaufsrecht auf Grünflächen. In Berlin, die meisten kommunalen Wohnungsbaugesellschaften haben sozusagen Grünflächen erworben und wollen die bebauen. Und das ist jetzt in Zeiten blaugrüner Infrastruktur, und das finde ich, ist einfach total rückwärtsgewandt. Und da hoffe ich, dass wir in 5 Jahren vor allem auf dieser politischen Governance-Ebene weiter sind und eben tatsächlich andere Projekte sehen. Und andere Beteiligungsformen, Bewirtschaftungsformen, das fände ich super.
Vielleicht müssen wir manchmal auch einfach ein bisschen mutiger werden. Auch das zeigen uns ja andere Länder, wenn man zum Beispiel auf ein Dach nochmal ein Stockwerk draufsetzen kann, also oder auf ein Gebäude ein Stockwerk draufsetzen kann oder mehr verdichten in den Innenräumen, die Brachflächen, die du gerade genannt hast. Ich glaube, es gibt kreative Ansätze, die wir uns auch durchaus abgucken können aus anderen Ländern.
Total.
Super,
selbst aus anderen Städten.
selbst aus anderen Städten. Ja, ja, auch die können schon sehr, sehr kreativ sein, das ist so. Krit, wir kommen so langsam zum Ende, wir haben die Stunde schon wieder geknackt. Das geht sehr schnell und es wären noch ganz, ganz viele andere Fragen, die ich habe und vielleicht machen wir einfach nochmal eine zweite Episode draus, weil es zu diesem Thema blau-grüne Infrastruktur ja noch ganz viel zu erzählen gibt. Aber am Ende frage ich meine Gäste immer nochmal nach drei Tipps für die Zuhörenden, wenn sie sich mit dem Thema ein bisschen intensiver beschäftigen wollen. Also in dem Fall Rooftop, Aquaponik, Hydroponik, kreative Wassernutzung, regenerative Landschaften. Hast du drei Tipps für unsere Zuhörenden?
Na, der erste Tipp ist, einfach mal schauen, was kann ich in meiner Nachbarschaft denn machen? Was ist mir ein Herzensthema? Und wie finde ich Gleichgesinnte, um beispielsweise mein Regenwasser zu sammeln, den aus den austrocknenden Stadtbaum vor meiner Haustür zu revitalisieren, zu regenerieren oder vielleicht sogar einen kleinen Gemeinschaftsgarten zu initiieren. Also das fände ich toll, wenn man da wirklich auch in die Aktion kommt. Also dass man wirklich aus den mal in sich geht und sagt, Mensch, wäre mir denn total wichtig, wie möchte ich mein eigenes Lebensumfeld verändern, umgestalten, dass man wirklich dann sich da Verbündete sucht. Und ich glaube, im Internet findet man heutzutage, wenn man dann Stichworte eingibt, schon einfach so viele Inspirationen, ja, bis hin zu YouTube-Videos. Also so haben wir auch angefangen, ja, als wir unsere Hydroponik-Vertikalfarmen gebaut haben mit Studierenden. Da haben wir uns einfach im Internet umgeschaut, wie kann man was selber bauen und wie kann ich das lernen. Und das ist sozusagen ein Tipp, dass man wirklich, wenn man vielleicht auch gerade nicht weiß, wie kann es weitergehen im persönlichen Leben, was würde mir Freude machen, dass man vielleicht in so eine Richtung dann denkt, was kann ich selber, wie kann ich helfen, dass es unserer Stadtnatur wieder besser geht und mir im Endeffekt dadurch als Person auch viel besser geht, ja. Das fände ich toll.
Ja, ich glaube, damit hat man schon eine Menge zu tun. Und es bietet sehr viel Raum für Kreativität. Und ich gehe mal davon aus, du bist durchaus auch bereit für Kontaktaufnahme von Menschen. Wir werden ja deine Kontaktdaten auch verlinken, die Lust haben, da ein bisschen was zu machen und sich zu vernetzen.
Auf jeden Fall, na klar.
Super, Krit. Ganz herzlichen Dank für dieses informative, spannende und sehr kurzweilige Gespräch.
Ich danke dir, Jörg. Vielen Dank. Das ist ein toller Podcast, den du da machst und ganz viel Glück und ja, Inspiration für dich auch, ja, für die weitere Arbeit und spannende Gespräche.
Danke. Das freut mich. Ich habe heute gerade wieder ein spannendes Gespräch gehabt, also von daher alles richtig gemacht. Und für euch da draußen, die zuhören, bleibt mir wie immer zu sagen, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich an eine Bewertung bei den typischen Plattformen, wo ihr das gerade hört und wo man das bewerten kann, ob das jetzt bei Apple, Spotify oder sonst irgendwo ist, freue ich mich über eine gute Bewertung. Und wie immer, bleibt im Strom. Tschüss.
Tschüss.
Wasserkünste, der Podcast, der die Strömung von Kunst, Kultur und Gartenkultur miteinander verbindet. Wasserkünste.